Ja, guten Morgen zusammen. Jetzt muss ich erstmal fragen, von der Technik her, muss ich hier irgendwas umstellen? Ja, alles klar, dann machen wir das ein bisschen nach höher wegen meiner Körpergröße. So. Und vielleicht noch zwei kurze Bemerkungen am Anfang. Erstmal möchte ich Grüße bestellen von meiner Heimatgemeinde aus Greifswald, von der Brüdergemeinde in Greifswald. Und von meiner Frau, die heute leider zu Hause geblieben ist. Die Kinder sind ein bisschen krank und da muss sie dann einfach sich ein bisschen sorgen. Und eine zweite Bemerkung, ich hoffe, bei dem Text, den wir jetzt durchsprechen, ich komme zeitlich so ein bisschen hin, ich habe schon diesen leckeren Duft da hinten gerochen, nicht, dass uns das, oder dass mich das irgendwie gleich zum Nachteil eurerseits, ja, dass ich irgendwie Probleme bekomme oder so. Aber ich denke, da werde ich schon gut zum Ende kommen. Genau. Vielen lieben Dank für die Einleitung. Sabrina, du hast ja einiges schon vorweggenommen, das ist ziemlich gut. Und es ist ein interessanter Bibeltext, den wir heute betrachten wollen. Die Opferung Isaaks. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon Predigten darüber gehört habt. Also bei uns ist das in unserer Gemeinderichtung, da wird sehr häufig über dieses Thema gesprochen, über die Opferung Isaaks, weil das natürlich auch ein Bild ist für den Herrn Jesus, was da passiert ist. Ne? Also, dass jemand sich hingibt wie der Isaak und dass jemand dann im Glauben einfach ja, seinen Sohn gibt. Das ist ein Vergleichspunkt auch zum Herrn, zum Vater, der seinen Sohn für uns gibt. Und ich möchte einfach darum bitten, dass ihr einfach mit mir den Bibeltext einfach mal aufschlagt. Ich lese den Text erst einmal vor und ja, ihr könnt ihn auch mitlesen hier an der Wand. Das ist ja super, dass der da auch angezeigt ist. 1. Mose 22 lese ich vor, die Verse 1 bis 19. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott Abraham prüfte. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er, das ist Abraham, sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und Abraham stand früh morgens auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knaben und Isaak, seinen Sohn. Und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Am dritten Tag da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Und Abraham sprach zu seinen Knaben, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz des Brandopfers und legte es auf Isaak, seinen Sohn, und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Und Isaak sprach zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham sprach, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte, und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben und tu ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp festgehalten durch seine Hörner. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer anstatt seines Sohnes. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Daher sagt man heute, auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, dass, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde besitzen. Und in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Und Abraham kehrte zu seinen Knaben zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beerseba. Und Abraham wohnte in Beerseba. Ich möchte diese Predigt gliedern in verschiedene Punkte. In insgesamt drei Punkte möchte ich jetzt mal sagen, oder ein paar Unterpunkte, aber es ist erstmal ein Punkt, die Zeit danach, die Zeit der Prüfung. Als zweites wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was möchte Gott in dieser Prüfungszeit bei uns sehen, bei uns Gläubigen sehen? Und der dritte Punkt ist, es ist der Segen, wenn man Prüfungen bestanden hat. Was ist der Segen Gottes, den Gott gibt? Und diese drei Punkte soll es heute gehen. Ich fange an mit dem ersten Punkt, die Zeit danach. Wir lesen hier am Anfang in dem ersten Vers direkt, es geschah nach diesen Dingen, dass Gott Abraham prüfte. Was sind die Dinge, die denn davor passiert sind? Was ist davor passiert? Und wenn man das sich ganz kurz vor Augen führt, ich möchte jetzt keinen kompletten Abriss über das Leben Abrahams geben, aber wenn man so wesentliche Punkte nochmal herausgreift, da ist im Kapitel 12, da lesen wir, dass Gott Abraham auserwählt, damals noch in Ur in Chaldea, und wir diesen markanten Vers oder wie er diese markante Aussage gibt, ich will dich zu einer Nation machen, dich segnen, ich will deinen Namen groß machen, du sollst ein Segen sein, ich will die segnen, die dich segnen, wer dir flucht, den werde ich verfluchen, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und vorher sagt Gott Abraham, er soll aus dem Land gehen, aus seiner Verwandtschaft gehen, in ein Land, das Gott ihm zeigen wird. Und man sieht, Gott will mit Abraham Geschichte schreiben, das macht er wirklich. Und wir sehen dann, dass Gott immer wieder dem Abraham die Verheißung gibt einer großen Nachkommenschaft. Und das, was bei Abraham immer wieder das Problem ist im Leben, ist, das dauert halt ein bisschen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie, ein Jahr später kommt, sondern Abraham muss lange darauf warten, bis sich diese Verheißung, dieses Versprechen Gottes erfüllt. Und weit gefehlt, dass Abraham ein perfekter Glaubensmann war, wie wir das ja alles sind. Ne? Also auf jeden Fall nicht. Abraham hat es auch sehr schwer gehabt. Und Abraham hat auch ein Leben gelebt, da ging es mal hoch und da ging es auch kräftig runter. Da gab es Zeiten, wo er richtig geglaubt hat, da gab es aber auch Dinge, wo er einfach nur feige war. Ja. Wir sehen das zum Beispiel in Ägypten, ne? Ihr kennt die Geschichte, wo er dann Sarah als seine Halbschwester ausgegeben hat und so weiter. Diese ganzen Punkte, ihr kennt die alle. Und es ging rauf und runter und Abraham musste lange Jahre mit seiner Frau Sarah auf den verheißenen Sohn warten. Und wenn man ein Kapitel vorher sich das anschaut, Kapitel 21, da kommt dann endlich Isaak zur Welt. Nach einem langen, langen Warten, nach viel Unglauben, nach viel Zweifeln, nach auch Eigenwille, ne, gibt ja auch die Begebenheit mit der Hagar, wo die beiden sich entschließen, selber irgendwas dafür zu tun, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Aber Gott sagt, nee, ist nicht das Richtige. Und irgendwann kommt dann Isaak auf die Welt, der heißt ersehnte Sohn, derjenige, der die Verheißung Gottes erfüllt hat. Und jetzt kann man eigentlich sagen, das ist doch irgendwie, wenn man jetzt so, vielleicht das so liest, kann man sagen, das ist doch ein tolles Ende eigentlich für einen Abraham, oder? Jetzt kann man doch sagen, das ist doch richtig toll, jetzt hat sich alles erfüllt, in so hohem Alter noch, so übernatürlich auch mit der Geburt, dass die Sarah noch in dem hohen Alter noch einen Sohn bekommen hat, ist doch alles super. Das wäre doch jetzt ein perfekter Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt kann man Gott die Ehre geben. Ah, und jetzt kann man noch die letzten Lebensjahre genießen und dann in Frieden heimgehen und dann ist doch alles gut. Ich glaube, dass das größte Kapitel im Leben Abrahams erst noch kommt. Das ist das Kapitel, was wir jetzt gelesen haben, Kapitel 22. Das ist die größte Herausforderung, die Abraham hatte. Die größte Herausforderung vor der Himmelswelt und das, was Gott wirklich sehen wollte. Diesen tiefen Glauben, den Abraham wirklich bewiesen hat, der zeigt sich in Kapitel 22, der zeigt sich nach diesen Dingen. Reden wir mal über unser nach diesen Dingen, reden wir über unsere Zeit danach. Ich weiß nicht, wie du zu deinem Herrn stehst, es sind viele sicherlich hier, die zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus und die vielleicht schon lange Christen sind. Und wie ist dein Leben mit dem Herrn? Ich möchte zwei Punkte herausstellen, die mir sehr wichtig sind. Also einmal muss man sagen, unser tagtägliches Leben nach unserer Bekehrung, sage ich jetzt mal, nachdem wir Kinder Gottes geworden sind, unser tagtägliches Leben ist erst einmal ein Leben mit viel Routine, mit viel Treue, mit viel Leben in der Gnade Gottes. Es ist nicht so, dass wir jedes Mal, jeden Tag in unserem Leben sowas erleben wie Abraham. Also das erleben wir sowieso nicht in der Intensität. Aber solche Prüfungen, wir haben Prüfungen, ja, aber in so einer Weise erleben wir das nicht jeden Tag. Das macht Gott extra, da würden wir ja völlig fertig. Sondern es ist vieles in unserem Leben, was wir leben, ist wirklich ein Leben in der Gnade Gottes, wo Gott uns wirklich beschenkt. Bei Abraham ist das jetzt ganz banal, also er durfte jetzt erstmal noch viele Jahre den Isaak genießen. Gott hat nicht gesagt, am nächsten Tag schon direkt nach der Geburt, ja, jetzt nimm ihn, opfere ihn. Nein, Gott hat dem Abraham und der Sarah Zeit gegeben, sich an dem Isaak zu erfreuen. Und das macht er bei uns in vielerlei Hinsicht. Gott beschenkt uns in unserem Leben. Das ist auch gut, dass wir das annehmen, dass wir wirklich treu sind, dem Herrn Jesus ergeben sind. Es gibt viele Routine-Dinge. Wir lesen das zum Beispiel vom Herrn Jesus selber. Der Jesus, das heißt es mal von ihm, er ging der Gewohnheit nach in den Tempel. Ne, der Gewohnheit nach. Und wir treffen uns jeden Sonntag zum Beispiel hier in der Gemeinde. Es gibt Gewohnheiten, die wir haben. Und das ist alles in Ordnung, das ist alles gut. Und das soll auch so sein, denn wir lernen durch Gewohnheiten Disziplin, wir lernen, Gott ernst zu nehmen und so weiter und so weiter. Und Gott möchte uns wirklich auch durch seine Gnade beschenken, das soll uns auch zur Anbetung führen. Aber es gibt einzelne Punkte in dieser Zeit nach unserer Bekehrung, und die dürfen wir nicht verschweigen, es gibt Zeiten der Prüfung. Es gibt Zeiten, wo Gott unseren Glauben herausfordert. Es gibt Zeiten, wo Gott unseren Glauben schult und wo er uns reinigt. Die Bibel sagt das ja mal, der Jesus sagt das mal im Gleichnis vom Weinstock, in Johannes 15, dass jede Rebe, die an ihm ist, dass er die reinigt, damit sie mehr Frucht bringt. Und es ist das Prinzip Gottes für dein Leben, dass Gott dich nicht nur ruft und errettet durch den Herrn Jesus Christus, sondern dass er deinen Glauben reinigt und prüft und auf die Probe stellt. Das ist das Prinzip Gottes. Und wir können uns das drehen, wie wir wollen. Wir können es uns das irgendwie schönreden oder sagen, ja, das ist bei mir nicht der Fall. Oder wir können selber vor den Prüfungen fliehen oder was auch immer. Du kommst aus der Nummer nicht heraus. Die Bibel sagt dir eindeutig, dein Glaube wird auf die Probe gestellt und dein Glaube wird gereinigt. Aber das Positive ist, es wird gerade schon angesprochen, auch bei den Prüfungen, Gott macht die Prüfung nicht im Sinne von, ja, jetzt wollen wir mal sehen, hier, wie er ist, und dann lassen wir mal schön durchfahren, oder ich freue mich dran, oder zeige mit dem Finger drauf und sag irgendwie, ja, hast du mal wieder nicht hingekriegt oder so. Nein, das ist nicht Gottes Absicht. Gott möchte, dass sich das Gute wirklich zeigt. Gott möchte auch sein Wirken, das, was wirklich er in uns hineingelegt hat, durch seinen Heiligen Geist, er möchte, dass das hervorkommt. Und das möchte Gott hier in der Begebenheit darstellen, das möchte er auch in unserem Leben darstellen. Es steht hier, dass Gott Abraham prüfte. In der alten Übersetzung heißt es auch schon mal versuchen. Ich finde den Ausdruck prüfen gar nicht so schlecht. Gott, was meint dieses prüfen oder versuchen? Ich habe es gerade schon angesprochen. Gott möchte in diesen Situationen, diesen besonderen Situationen, ganz besonders zeigen. Er möchte seine Größe zeigen. Und er bringt seine Kinder in Situationen, die so ungewöhnlich sind, dass sie sich ja quasi schon manchmal gegen den Verstand, dass sie sich auf den Herrn werfen müssen. Wo man merkt, ich weiß jetzt nicht mehr aus noch ein, ich kann mich jetzt nur noch auf den Herrn werfen, ich weiß keine Lösung, ich weiß mir selber nicht mehr zu helfen, sondern ich muss loslassen. Diese Situation schenkt Gott in unserem Leben, weil er uns reinigen und läutern möchte. Und ich bin dankbar für den Vers, den es dann am Anfang gab, aus Jakobus 1. Ich möchte ihn auch nochmal vorlesen, ich finde ihn wirklich richtig gut in dem Zusammenhang. In Jakobus 1, es gibt im Endeffekt in dem ersten Kapitel im Jakobusbrief, es gibt eigentlich zwei Arten von Versuchungen. Man kann sagen, einerseits ist es eine Prüfung zum Guten, es gibt eine Versuchung zum Schlechten. Es gibt in Vers 14, wenn wir uns das angucken, ich weiß nicht, wenn ihr gerade eine Bibel dabei habt, könnt ihr kurz aufschlagen, Jakobus 1, ab Vers 13 lese ich mal vor. Da geht es um diese Versuchung zum Bösen. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst versucht auch niemand, jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das heißt also, es gibt manchmal Situationen im Leben, wo wir einfach gelockt werden, ich sag mal zur Sünde hin, und da kann man nicht sagen, ja, das hat Gott jetzt irgendwie gewollt oder so. Gott ist derjenige, der uns zur Sünde verführt. Nein, das ist nicht der Fall. Das sagt der Jakobusbrief eindeutig. Und da gibt es aber auch noch eine Prüfung zum Guten. Das haben wir gerade gelesen in Kapitel 1, Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren habe aber ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Also da lesen wir von einer Prüfung, die Gott gibt, und wir sollen diese Prüfung für lauter Freude erachten, da kommen wir gleich nochmal kurz darauf zu sprechen. Und diese Prüfung soll dazu dienen, dass wir ausharren, dass wir kräftig werden, dass wir durchhalten. Das ist der Grund, warum Gott das zulässt. Und beide Sachen können auch manchmal zusammentreffen. Es kann auch manchmal sein, dass man in eine Situation kommt, wo unser Glaube wirklich geprüft wird, zum Guten, dass aber auch der Satan versucht, uns unseren Blick von Jesus abzuwenden und uns zum Schlechten zu verführen. Das gibt es auch manchmal. Und das kann drastisch sein, das kann unangenehm sein, aber Fakt ist, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns dem stellen. Und jetzt heißt es im Endeffekt bei diesem Vers ja, erachtet es für lauter Freude, in diese Prüfungen zu fallen. Also ich muss sagen, mir geht es da ähnlich, wie es gerade gesagt wurde. Also ich habe da keine Freude dran, wenn da Prüfungen kommen. Weil das bedeutet Anstrengung, das bedeutet Leid, das bedeutet eine Ungewissheit. Das geht einem einfach tierisch auf den Nerv, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Aber die Bibel sagt im Jakobusbrief, erachtet es, das ist ein Befehl, das ist eine Aufforderung an uns, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in Prüfungen fallt. Also ich muss ja sagen, bei der Begebenheit ist mir nochmal bewusst geworden, was ich einfach für ein Glaubenskind bin. Ich bin überhaupt noch nicht weit im Glauben. Und die alttestamentlich Gläubigen, die sind mir teilweise ein Vorbild. In dem Psalm zum Beispiel, Psalm 26, Vers 2 oder Psalm 139, da gibt es so Gebete, wie die Psalmisten beten. Da beten die, prüfe mich, Herr, erforsche mich, reinige mich, läutere mich. Das beten die. Ich möchte mal die Frage stellen, hast du schon mal gebetet, Herr, prüfe mich, erforsche mich, reinige mich? Ich muss mit Erschrecken sagen, dass ich dieses Gebet noch nie gesprochen habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es jemals gesprochen habe. Und das zeigt mir, dass ich einfach ein Kind bin im Glauben. Ich bin ein Kind im Glauben, weil ich das Prinzip nicht verstehe, dass Gott dir und mir gibt, dass er unseren Glauben reinigen und ja, gut machen möchte, dass er ihn läutern möchte. Deshalb einfach mal zum Nachdenken, auch wenn es uns schwerfällt, können wir das beten? Können wir das für lauter Freude erachten, wenn Gott uns prüft? Das möchte Gott für unser Leben, auf jeden Fall. Und da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Und Gott spricht jetzt Abraham in dieser Situation an und sagt ihm, Abraham. Und Abraham antwortet, hier bin ich. Jetzt kann man sagen, was ist das denn hier für eine merkwürdige Äußerung hier in der Bibel? Also spricht jemand von oben, Abraham, und dann, ja, hier bin ich. Also ist irgendwie ein bisschen komisch. Gott weiß ja, dass da derjenige da ist. Und Abraham weiß ja auch, dass Gott das sieht. Warum muss er jetzt sagen, hier bin ich? Das soll einfach deutlich machen, nach meiner Überzeugung, Abraham ist bereit. Er ist bereit, wenn Gott ruft. Und wenn man mal verschiedene Personen in der Bibel mal anschaut, Gott spricht immer wieder verschiedene Personen in der Bibel mit Namen an. Und die Antwort ist immer wieder, hier bin ich. Zum Beispiel Jakob, zum Beispiel Mose, zum Beispiel der kleine Samuel, zum Beispiel Jesaja, zum Beispiel Ananias. Werden immer angesprochen und die Menschen reagieren immer mit, hier bin ich. Sie sind bereit, wenn Gott ruft. Sie sind bereit, wenn Gott auch bei schwierigen Situationen prüfen möchte. Bist du bereit, ist meine Frage. Bist du bereit? Kann Gott in dein Leben eingreifen und sagen, kann er deinen Namen rufen und kannst du dann sagen, hier bin ich, Herr, ich bin bereit. Es gab eine Person, die war nicht bereit, als sie gerufen wurde. Wisst ihr, wer das ist? Bitte? Ja, zum Beispiel, die bin ich jetzt nicht gekommen, ich meinte eigentlich eine andere, aber richtig, ist auch richtig, oder? Ich meinte eigentlich eine andere. Bitte? Ja, der war zumindest, ja, der hat sich so ein bisschen herausmanövriert, ist richtig. Ich meine eine ganz andere, nämlich Adam. Adam war nicht bereit. Als Gott Adam gerufen hat, wo war er denn da? Der hat sich versteckt, der war nicht bereit. Warum? Weil die Sünde ihn überführt hat. Weil die Sünde da war. Da stand was zwischen Gott und ihm. Und er war nicht bereit. Der hat gesagt, hey, ich habe Angst, ich will nicht. Das hindert uns, bereit zu sein. Wenn Sünde in deinem Leben da ist, bereinige sie. Du musst bereit sein, wenn Gott dich ruft. Wir sind nicht ohne Sünde, das ist ganz, ganz klar. Aber dass wir wirklich nicht Sachen irgendwie aufladen und uns irgendwie als Ballast irgendwie aufladen und behalten, die in der Beziehung zu Gott irgendwie schädlich sind. Und jetzt gibt es diese Aufforderung Gottes an Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr das lest. Also ich habe mir die Frage gestellt in der Vorbereitung, sag mal, muss das denn jetzt auch noch so ausgeführt werden? Hätte er nicht einfach sagen können, Gott, ja, nimm den Isaak und ist ja schon schlimm genug, dass er geopfert werden soll. Aber warum betont das Gott nochmal so? Ne? Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Klingt das nicht grausam von Gott? Klingt das nicht grausam? Nein, das ist nicht grausam. Das klingt so, aber es ist nicht so. Denn die Bibel ist einfach ein geniales Buch. Gott beschreibt hier etwas in seinen Worten. Das zeigt zutiefst, dass Gott in den Prüfungen mit dir verbunden ist. Gott drückt das aus, was Abraham empfindet im Herzen. Das drückt er einfach nur aus und bringt es zur Sprache. Gott sagt einfach ganz deutlich, ich weiß, dass es dein Sohn ist. Ich weiß, dass es dein Einzel ist. Ich weiß, dass du ihn lieb hast. Gott drückt das einfach aus. Und das bedeutet für dich und mich in den Prüfungen, auch wenn uns das total schwerfällt und wir leiden darunter, Gott weiß um jede Empfindung deines Herzens zutiefst Bescheid. Er weiß das. Es ist für ihn nichts irgendwie unbekannt. Er weiß auch, dass du darunter leidest. Er weiß auch, dass es schwierig ist, Dinge loszulassen in Prüfungen. Und doch muss es manchmal sein, dass wir den Weg gehen, weil es um Gott und um seine Ehre geht. Jeder, der wirklich Jesus nachfolgen möchte, der weiß das, dass es um Gott und um seine Ehre geht und nicht um die eigene. Und deshalb gibt Gott dem Abraham diesen Auftrag, dass er den Isaak nehmen soll und ihn opfern soll. Jetzt muss man erstmal grundsätzlich sagen, das ist ja für uns jetzt kein Geheimnis, aber ich möchte es trotzdem nochmal erwähnen, mag Gott Menschenopfer? Nein, natürlich nicht. Wir lesen ja auch später, dass das ein Ziel war, dass Gott sehen möchte, dass Abraham wirklich bereit war, seinen Sohn ihm zu geben. Aber Gott mag keine Menschenopfer. Das sehen wir auch schon im Alten Testament an verschiedenen Bibelstellen. Gott hasst Menschenopfer wie sonst etwas. Es ist für ihn ein Gräuel. Damals war das üblich in der Kultur teilweise, aber das war für Gott ein Gräuel. Jetzt muss ich eine kleine Ausnahme machen. An dieser Stelle schon. Gott mag Menschenopfer nicht. Aber es gibt ein Opfer, das hat er gemocht. Das war das Opfer seines Sohnes, was er für dich und mich gegeben hat. Er hat Jesus Christus gegeben für dich und mich. Hat Gott das gefallen? Hat Gott das gefallen in der Hinsicht, dass er daran Freude hatte? Das ist schrecklich, es ist nach wie vor ein Gräuel, aber es war notwendig, damit wir zu Gott kommen konnten. Es war absolut notwendig. Deshalb beten wir Jesus Christus an, weil er das Opfer geworden ist. Und jetzt möchte ich zu dem zweiten Punkt einfach mal kommen. Was möchte Gott in deinem und meinem Leben sehen? Was möchte Gott in dieser Prüfungssituation sehen? Ich möchte drei Eigenschaften, drei Glaubens- oder drei Punkte einfach benennen, ganz kurz, die ich hier aus dem Text herauslese. Ihr könnt sicherlich noch mehr auch da herausfinden. Über den Text könnte man noch viel mehr sicherlich sagen. Aber drei Punkte sind mir wichtig. Erstens, was möchte Gott in unserem Leben, in unseren Prüfungen sehen? Er möchte erstens Gehorsam sehen. Abraham steht hier früh morgens auf in Vers 3 und sattelte seinen Esel. Er bereitet alles vor, nimmt Isaak mit sich, nimmt das Holz mit und so weiter. Und er geht auf den Weg. Er wartet nicht lange, sondern er tut das. Und wenn Gott dir Dinge aufs Herz legt, tust du die, bist du bereit oder schiebst du es auf die lange Bank? Abraham ist gehorsam. Und wenn wir sehen, dass Abraham lange reisen musste, hier steht in Vers 4, am dritten Tag, dass er 3 Tage also reisen musste, bis er an diesen Ort kam, am Berg Moria. Ich habe mal nachgeguckt in den Auslegungen, es sind ungefähr 85 Kilometer, die er gelaufen ist. Dann stelle ich mir die Frage, was ist in diesen 85 Kilometern passiert? Der wird sicherlich gegrübelt haben, der Abraham. Der wird sicherlich überlegt haben, ja, warum muss das jetzt sein? Warum lässt Gott das zu? Ähnelt das nicht uns manchmal in unseren Prüfungszeiten? Da grübeln wir und fragen, ja, warum lässt Gott das jetzt zu in meinem Leben? Warum ist das so? Und sicherlich wird der Abraham auch Stoßgebete gesprochen haben. Er wird gesprochen haben, Herr, warum lässt du das zu? Warum ist das jetzt so? Und eins weiß ich mit tiefer Überzeugung, und das ist mir so klar, auch wenn es hier in der Bibel nicht steht. Ich bin mir sicher, dass in diesen 3 Tagen Gott nicht geantwortet hat. Ich bin mir 100%ig sicher, dass das so ist. Nicht, weil Gott nicht gnädig ist, nicht, weil Gott nicht antworten könnte, sondern weil Gott, das ist ein Prinzip Gottes in Prüfungen, er zieht sich in diesen Prüfungen manchmal zurück. Und das macht er auch in deinem Leben und in meinem Leben. Wir bekommen manchmal in Prüfungssituationen nicht direkt eine Antwort von Gott. Warum? Weil Gott natürlich unseren Glauben stärken möchte. Und wenn er immer direkt alles erfüllt und erfüllt, dann wird unser Glaube nicht gestärkt. Bei Abraham ist das auch so, dass Abraham ausharren musste und warten musste und sich Gedanken machen musste. Gott lässt das in deinem und meinem Leben zu. Und wenn du manchmal keine Antwort bekommst in deinen Prüfungen, dann verzweifle nicht an der Liebe des Herrn. Nein, Gott hat den Abraham trotzdem lieb gehabt. Er war auch dabei, er weiß auch um die Empfindung, die Abraham hat. Aber Gott antwortet manchmal nicht. Er macht das aber nicht, weil er dich nicht lieb hat, sondern wirklich, weil er deinen Glauben schulen möchte. Behalt das auf jeden Fall im Gedächtnis, wenn du in so eine Situation kommst. Und wir sehen hier, dass Abraham trotz dieser Sache, trotz dieser unruhigen Situation, dass auch Gott nicht antwortet, dass er bis zum Ende gehorsam ist. Wir springen ein bisschen weiter und sehen, dass Abraham sogar Isaak opfern möchte. Vielleicht noch kurz vorher, erstmal ist er am 3. Tag dann bei den Knechten und sagt dann, sie soll alleine dann stehen bleiben. Jetzt könnte man eine Parallele auch noch ziehen zum Herrn Jesus. Vielleicht mache ich das auch mal kurz auf, dieses Fass. Die Knechte, die bleiben ja zurück und Abraham geht mit Isaak an den Ort, wo Isaak dann geopfert werden soll. Und sie sind alleine. Und wenn man das mit dem Herrn Jesus vergleicht, dann muss man sagen, wir sehen eine erstaunliche Parallele, nämlich auch Jesus ist den Weg bis zum Kreuz alleine gegangen. Es gab eine Situation, da hat er 3 seiner Jünger mitgenommen, im Garten Gethsemane. Und was ist mit den Jüngern passiert? Haben die durchgehalten? Haben die mitgebetet? Haben die Last mitgetragen, die der Jesus tragen musste? Nein, die haben total versagt. Den Weg musste Jesus alleine gehen. Und leider ist das in deinem und meinem Leben auch manchmal so, so lieb unsere Gemeinde ist, so lieb unsere Freunde auch sind. Und wir werden alle mitbeten, wenn jemand in Prüfung ist, auf jeden Fall. Wir können uns auch eine Hilfe sein. Aber leider ist es manchmal so, dass wir den Weg mit unserem Herrn alleine gehen müssen. Und dass wir da alleine da durch müssen. Das ist manchmal so. Das ist leider so, da können wir uns das nicht irgendwie schönreden. Und unser Herr ist diesen Weg ganz alleine gegangen. Dem hat keiner geholfen. Also Abraham ist diesen Weg ebenfalls gegangen. Und wir sehen, dass Abraham sogar gehorsam war bis zum Ende. Er war sogar bereit und hat das Messer genommen. Das spricht für einen unglaublichen Gehorsam. Abraham war Gott gehorsam und war bereit, Gottes Willen zu tun. Ein weiterer Punkt. Wir hatten Gehorsam. Ein weiterer Punkt ist Glaube. Vers 5 zeigt schon diese zaghafte Hoffnung, die Abraham hat. Wir haben das gerade schon gelesen im Hebräerbrief, dass Abraham die Hoffnung hatte, dass Gott Isaak wieder erwecken könnte. Das heißt also, Abraham hat eigentlich an eine Art Totenauferstehung geglaubt. Er hat geglaubt, naja, Moment mal, wenn Isaak irgendwie mir gegeben sein soll und es sollen viele Völker daraus entstehen, es sollen viele Nachkommen da sein, ja, dann muss Gott mir den ja anscheinend irgendwie wiedergeben. Das war der Glaube, den Abraham hatte. Das sagt der Hebräerbrief. Ja, und jetzt gibt es natürlich so Bibelkritiker, so irgendwelche Lurche, ne, die dann da ankommen und sagen, ja, das hat ja der Hebräerbrief, das hat er ja erfunden, das war ja gar nicht so gemeint oder das haben die irgendwie dazugedichtet oder so. Grundsätzlich kann man ja den nie glauben. Und es ist im Endeffekt so, die Bibel sagt das ja hier auch schon. Zwar nicht so direkt, aber es gibt auch hier in dem Text Anhaltspunkte, wo man das annehmen kann. Zum Beispiel in Vers 5, da sagt er ja zu seinen Knechten, ich und der Knabe, also Isaak, wollen zu dem Berg gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren, steht da. Jetzt kann man sagen, ja, das ist so eine Art Beschwichtigung oder irgendwie sowas. Nein, ich glaube, der Hebräerbrief zeigt einfach sehr deutlich, was der Bibeltext hier schon sagt. Es ist die Hoffnung Abrahams. Abraham geht davon aus, dass sie beide, Isaak und er, dass sie wieder zurückkehren werden. Es ist also eine Hoffnung, ein Glaube ersichtlich, den Abraham hat. Und was wir bei dieser ganzen Begebenheit sehen, ist, dass Abraham um das Versprechen Gottes, um die Verheißung, dass er da wusste, darum Bescheid wusste und dass er damit rechnete, dass Gott ihm seinen Sohn nicht nehmen will. Und selbst wenn, dass Gott ihm den Sohn wieder geben wird durch eine Auferstehung. Und ich möchte mal ableiten für uns in unseren Prüfungen, was ganz wichtig ist, man kann nur glauben, man kann in diesen Prüfungen nur glauben, wenn man wirklich den Herrn kennt. Und ich meine damit nicht nur, indem ich irgendwie viele Dinge aus der Bibel weiß. Das ist auch gut. Wir brauchen wirklich viel, viel Wissen auch aus der Bibel. Aber ich muss ihn in meinem Leben persönlich erfahren. Ich muss ihn in meinem Leben persönlich kennenlernen. Wenn du wirklich weißt, wie dein Herr mit dir umgeht, dann bist du in der Lage, in Prüfungen zu bestehen. Und das wünsche ich dir, dass du wirklich das annehmen kannst, dass du wirklich glauben kannst, dass du da nicht den Glauben verlierst in diesen Prüfungen. Und eine dritte Eigenschaft ist, ja, ich möchte es ja mal sagen, Hingabe oder ein Opfer. Gott möchte auch sehen, dass wir wirklich bereit sind, Dinge Gott hinzugeben, Dinge loszulassen in unserem Leben. Abraham hat Isaak wirklich lieb gehabt. Das war sein Sohn, das war sein ganzer Stolz. Und Gott steht davor und sagt, ja, ich möchte den Isaak haben. Wie ist das mit den Dingen, wo du meinst, du hättest das Recht dazu? Gott dürfe sie dir nicht nehmen. Das ist nicht leicht, dieses Thema. Ich sage das auch nicht mit einem Fingerzeig. Das fällt mir total schwer, wenn Gott mir Dinge nehmen würde. Aber Gott hat das Recht, Dinge zu nehmen. Und wir müssen lernen, in diesen Situationen wirklich loszulassen. Und Abraham ist bereit dazu, loszulassen und Gott Isaak zu geben, Isaak Gott zu geben. Man kann viel darüber spekulieren, was Abraham in dieser Situation gedacht hat. Und ich möchte einfach mal ein paar Personengruppen kurz ansprechen. Das ist viel Spekulation vielleicht, aber ich glaube, dass es für Abraham sehr, sehr, sehr schwer war, seinen Sohn hinzugeben. Was wird der gedacht haben? Wir sehen im Hebräerbrief lediglich den Glauben. Und das ist das, was wirklich auch am Ende wirklich zählt. Abraham fällt durch einen tiefen Glauben aus, aber es ist ihm trotzdem sicherlich schwer gefallen. Emotional und von der ganzen Situation her, es ist ihm schwer gefallen. Wie ist das mit Isaak gewesen? Das vergisst man häufig in dieser Situation. Was wird der Isaak dabei gedacht haben? Selber geopfert zu werden. Fürchterlich, das in so einem jungen Leben schon mitzubekommen. Auf der anderen Seite, Isaak ist ebenfalls ein gläubiger Mann gewesen später. Wer früh geprüft wird im Glauben, hat es manchmal gar nicht so schwer im Leben. Aber ich möchte noch auf zwei Personen eingehen, kurz, die wir in dieser Begebenheit häufig vergessen. Und zwar möchte ich das verknüpfen mit dem Heilsplan, den Gott hat in der gesamten Bibel. Und zwar, was ist mit dem Vater, der vom Himmel herab sieht auf dieses Ereignis? Wo Gott sieht, da ist jemand, ein Mensch, bereit, seinen eigenen Sohn hinzugeben, weil er es verlangt. Und der Vater im Himmel denkt daran, dass Jahre später er seinen Sohn senden wird zur Vergebung der Sünden als Opfer. Und wir sehen noch eine weitere Person. Wir sehen den Sohn, der von Ewigkeit her ist, Jesus Christus, der das sieht, dass da jemand bereit ist, sich hinzugeben oder hingegeben zu werden, in dem Wissen, 2000 oder viele tausend Jahre später wird er selber auf die Erde gehen müssen, geopfert werden müssen. Und es gibt keinen Ersatz, es gibt keinen Widder. Und er wird sterben, damit Menschen zu Gott kommen. Wir vergessen diese beiden Personen häufig noch bei dieser Begebenheit. Gott, der Vater und Gott, der Sohn, schauen bei dieser Begebenheit zu. Und wir lesen dann in Vers 12, dass dieses wunderbare Ereignis, Abraham ist ja dann bereit, nimmt das Messer und ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Und dann greift natürlich der Engel des Herrn ein und sagt, nein, das, was ich sehen wollte, habe ich jetzt gesehen. Ich weiß, dass du mich fürchtest, dass du an mich glaubst, dass du bereit bist, deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Es ist gut, wenn wir Gott nichts vorenthalten. Jetzt kann man sagen, aber ist Gott nicht allwissend? Wusste Gott das nicht im Vorfeld, dass das so passiert? Hätte er doch auch lassen können, diese ganze Szenerie. Ist doch allwissend, Gott. Ja, das ist so ein Trugschluss. Natürlich ist Gott allwissend, aber Gott möchte diese Dinge tatsächlich sehen in deinem und in meinem Leben. Er möchte das selber sehen, die Himmelswelt soll das sehen, die Engelswelt soll das sehen, die Engel sollen das sehen und auch anbeten. Es soll auch der Widersacher sehen und knurren und sich ärgern, zutiefst ärgern. Der Widersacher soll das auch sehen und soll damit gedemütigt werden. Du selbst sollst das auch sehen und sollst fröhlich sein und anbeten, Gott anbeten, wenn du die Prüfung bestanden hast. Es gibt viele Gründe, warum das einfach sichtbar werden soll. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung. Für Isaak gab es hier am Ende einen Ersatz. Da lesen wir in Vers 13, da sieht Abraham diesen Widder und opfert ihn. Wir sehen, dass Gott trotzdem ein Opfer möchte, eine Zufriedenstellung möchte. Und das ist das Prinzip. Und wir sehen das ja später, dass ein Opfer Gott wirklich zufriedengestellt hat. Das ist das Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Und es gibt jetzt manche Ausleger, die betonen, das fand ich sehr interessant, Abraham sagt ja mal zum Isaak in Vers 7 oder Vers 8, als Isaak ihn fragt, ja, wo ist denn das Schaf zum Brandopfer? Da sagt ja Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen. Er wird dafür sorgen, dass es ein Schaf gibt. Und es gibt manche Ausleger, finde ich sehr interessant, die sagen, naja, also am Ende, das mit dem Widder ist ja nicht so ganz richtig. Es ist ja nicht ganz die Erfüllung. Es war ein Widder, es ist kein Schaf. Ne? Und manche Ausleger sagen, dass die wirkliche Erfüllung dieses Opfers, was Gott möchte, ist Jesus Christus. Warum steht im Johannesbrief oder im Johannesevangelium, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt? Wer ist das Lamm Gottes? Das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Jetzt möchte ich eingehen noch als letzten Punkt auf den Segen bestandener Prüfungen. Das Krönende hier, das kommt noch zum Abschluss. Und das ist etwas, das ist ganz gewaltig. Der Engel des Herrn, der spricht dann Abraham ein zweites Mal an in den Versen 15 fortfolgende und gibt dann nach wie vor diese Verheißung, sagt dann, ich schwöre bei mir selbst, weil du das getan hast, mir Isaak gegeben hast, ich werde dich reichlich segnen, werde deine Nachkommenschaft sehr mehren und so weiter. Und da kann man sagen, ja, aber das wurde doch dem Abraham vorher auch schon mal in den Kapiteln, wurde das doch auch schon versprochen. Ja, das ist richtig. Es gibt aber hier noch etwas, was hier jetzt nicht jedem auffällt, was man aber im Neuen Testament feststellen kann. In diesem Punkt hat Abraham ganz besonders ein Versprechen bekommen, was unglaublich großartig ist. Und zwar steht in Vers 18 ein Vers, in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde, weil du meiner Stimme gehorcht hast. In deinem Nachkommen. Was ist das? Wer sind da diese Nachkommen? Oder wer sind diese Nachkommen? Wer ist dieser Nachkomme? Der Galaterbrief erklärt das, was das ist. Der Galaterbrief nimmt Bezug auf diesen Vers und den möchte ich mal vorlesen. Galater 3. Ab Vers 16. Abraham und seinen Nachkommen waren die Verheißungen zugesagt und seinem Nachkommen. Er sagt nicht, und den Nachkommen als von vielen, also es geht hier nicht um viele Nachkommen, sondern von einem und deinem Nachkommen, welcher Christus ist. Das heißt also, der Bibelvers im Alten Testament spricht von Jesus Christus. Das ist eindeutig nach dem Galaterbrief. Das heißt also, Abraham hat an dieser Stelle, ich möchte das jetzt mal deutlich betonen, als Abraham bereit war, seinen eigenen Sohn zu geben, hat er die größte Verheißung seines Lebens bekommen, nämlich die Verheißung, dass später der Messias kommen wird, der Rettung geben wird für die gesamte Schuld der Welt. Als Abraham da bereit war, seinen Sohn hinzugeben, hat Gott diese Verheißung gegeben. Total genial, oder? Dass Gott das gemacht hat. Und das bedeutet auch für dich und mich, wenn du bereit bist, in Prüfungen loszulassen und hinzugeben, ist Gott in der Lage und es ist ein Prinzip Gottes. Er wird dich reichlich segnen. Er wird dein Leben reichlich segnen. Wie er das tut, ich habe keine Ahnung davon. Dazu bin ich einfach zu dumm. Aber Gott wird es wirklich für dein Leben tun. Gott wird dich segnen. Er wird geistlich dich segnen. Und wir verstehen dann auch jetzt so Verse, wenn das wirklich diese Messias-Verheißung ist, wir verstehen dann jetzt auch auf einmal Verse, die sonst ein bisschen schwierig sind. Zum Beispiel Johannes Evangelium, Johannes 8, Vers 56, da sagt der Herr Jesus mal, Abraham sah meinen Tag und er freute sich. Wie? Abraham sah meinen Tag und er freute sich. Ja, er sah seinen Tag, weil er wusste um die Verheißung. Das ist ganz klar. Wenn man das so sieht, ist das eindeutig. Abraham wusste darum, es wird einmal der Messias kommen. Es wird der Messias kommen, in dem sich alle Nationen der Erde segnen werden. Jetzt möchte ich schließen mit der Predigt und möchte dir die Frage stellen, ist dir bewusst, was dein Leben eigentlich für eine Bedeutung hat? Auch über dein Leben hinaus? Abraham ist ja danach irgendwann gestorben in einem guten Alter und es ging weiter mit Isaak und mit den Glaubensvätern und so weiter und so weiter. Ist dir das bewusst, was dein Leben für eine Bedeutung hat für deine Umgebung und für deine Familie, für deine Angehörigen, für dein Umfeld? Abrahams Glaube ist so großartig gewesen und er hat viel, viel bewirkt für seine Nachkommenschaft. Das ist sogar der Messias ist daraus entstanden, da gab es zwar schon früher eine Verheißung, aber es ist durch seine Nachkommenschaft entstanden. Isaak hat den Glauben seines Vaters geteilt, Jakob auch. Und wir sind alle hier heute, weil Menschen in uns investiert haben, weil Menschen geglaubt haben und weil wir von diesem Glauben etwas mitbekommen haben. Und ich möchte jetzt mal noch größer fassen. Ich sag's dir ganz ehrlich, wir werden alle vergehen, wenn uns der Herr Jesus nicht heimholt. Wir werden alle irgendwann sterben. Und es ist unsere Aufgabe, seitdem wir leben, und besonders seitdem Jesus Christus für uns gestorben ist, es ist unsere Aufgabe, zu säen und weiterzugeben. So lange, bis der Herr uns heimholt. Und in 200 Jahren, wenn Gott noch so lange wartet mit seiner Geschichte, in 200 Jahren wird niemand von uns bekannt sein hier auf der Erde. Es wird niemand da sein. Gott weiß es, aber wir werden nicht bekannt sein. Und es ist egal. Gott weiß darum. Aber das Wichtige ist, dass du dein Leben zur Ehre Gottes einbringst und dass du säst für dein Leben. Nimm die Verantwortung in deinem Leben wahr und sei wirklich jemand, der einen guten Samen gibt. Der qualitativ guten Samen gibt für deine Umgebung. Wir wissen nicht, wer alles dazu geführt hat, dass wir heute alle hier zusammen sein dürfen. Welche Vorväter da waren, wer im Glauben gelebt hat. Wir wissen das gar nicht von der Geschichte her so großartig. Aber Gott hat es gewirkt, sein Heiliger Geist hat es gewirkt. Und ich wünsche dir für dein Leben, dass du dein Leben wirklich wichtig nimmst, dass du wirklich siehst, Gott möchte in deinem Leben Großes tun. Gott möchte wirklich Frucht geben. Und ich wünsche dir, dass du wirklich ein guter, qualitativ guter Samen wirst für deine Umgebung. Unabhängig davon, was sein wird und ob wir bekannt sind oder wie auch immer, Gott weiß darum. Gott wird es beurteilen. Und das wünsche ich dir einfach für dein und mein Leben. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Es gibt eine Zeit danach. Es gibt eine Zeit nach der Bekehrung. Eine Zeit, wo Gott wirklich gnädig ist, wo er aber auch uns in Prüfungssituationen führt. Er macht das, um unseren Glauben wirklich zu reinigen und unseren Glauben zu prüfen und damit Gott wirklich auch angebetet wird, damit wirklich die Beziehung zu Gott auch wächst. Gott möchte verschiedene Punkte in dieser Prüfungszeit sehen. Er möchte Gehorsam sehen in deinem Leben, er möchte Glauben sehen und er möchte auch sehen, dass du bereit bist, loszulassen und dich hinzugeben. Und das Versprechen Gottes gilt, wenn du die Prüfung mit Gott bestehst und bei vielem Zagen, wo man sagt, na, werde ich die Prüfung überhaupt bestehen? Ich glaube, ja, du kannst diese Prüfung mit Gott bestehen. Der Heilige Geist ist stark. Du brauchst nicht furchtsam sein. Das Großartige ist, Gott wird dich segnen. Er wird dein Umfeld segnen. Und wir werden später in der Ewigkeit sehen, was Gott aus deinem Leben gemacht hat durch seine Gnade. Lass uns zusammen noch beten. Lieber Jesus, und wir müssen einfach da bekennen, es geht nicht um uns und nicht um unsere Ehre, sondern es geht allein um deine Ehre. Unser Leben ist so dermaßen wichtig vor dir, das haben wir in dieser Begebenheit auch nochmal erlebt, das haben wir gesehen. Wir wollen dich anbeten, dass du so Großes tust, dass du uns gebrauchen möchtest als Werkzeuge, dass du unseren Glauben reinigen möchtest, dass du uns näher zu dir hinbringen möchtest. Das gibt ein ganz anderes Licht, ein ganz anderes Bild, Blickrichtung auf unser Leben. Hab Dank dafür. Wir wollen dir die Ehre geben, auch dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist, ans Kreuz von Golgatha und wirklich das Opfer geworden bist, was Gott zufriedengestellt hat. Wir können da nichts hinzufügen. Wir können es nur annehmen im Glauben und danken dir ganz herzlich dafür. Wir wollen dich darum bitten, dass wir, solange wir leben, dass wir, solange bis du uns heimholst, dass wir wirklich unsere Beziehung zu dir stärken, dass wir Freude haben an der Beziehung zu dir, dass wir wirklich im Glauben leben, dass wir ja ein guter Same sind für unser Umfeld. Darum wollen wir dich bitten. Gib, dass wir nicht müde werden, dass wir bereit auch sind, in Prüfungen, in Prüfungszeiten einfach ja, loszulassen, dass wir bereit sind, die Prüfungszeiten anzunehmen. Und hab Dank dafür, dass du uns aber immer wieder auch reichlich beschenkst in unserem Alltag, dass wir von deiner Gnade zehren dürfen und dass wir wissen dürfen, du hast uns lieb und du meinst es nicht böse. Hab Dank jetzt für die Zeit, die wir gemeinsam haben dürfen, und danke für deine Gegenwart. Amen.